Herzlich willkommen zu Praktisch Theologisch Kirche. Mit mir wieder hier versammelt Kaya Kaiser und Michael Herbst. Hallo ihr zwei.
Hallihallo.
Und es ist mir eine große Freude, unseren heutigen Gast vorzustellen in unserer Gästestaffel, in der wir ganz viele tolle Menschen bei uns haben dürfen. Auch heute wieder Sandra Bilz bei uns. Hallo Sandra.
Hallo in die Runde. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne und vielen Dank, dass du dieser Einladung gefolgt bist. Wer dich nicht kennt, denen werde ich dich einmal kurz vorstellen. Du bist 1977 geboren und evangelische Theologin. Du bist einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden durch dein zivilgesellschaftliches Engagement in der Seenotrettung als Gründerin und Vorstandsmitglied von United for Rescue. Beim Kirchentag in Dortmund 2019 hast du in dem Abschlussgottesdienst einen Satz gesagt, der durch die Medien ging: Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt. Und das ist auch der Satz, der die Webseite ziert von United for Rescue, wenn man da heute draufklickt. Du hast evangelische Theologie an der Kirchlichen Hochschule in Bethel und an der Humboldt-Universität in Berlin studiert. Daneben hast du Arbeitswissenschaften studiert mit einem Schwerpunkt auf Change und Transformation oder Transformation an der Leibniz-Universität in Hannover. Du hast promoviert im Feld Leadership and Global Perspectives an der George Fox University in Portland in den USA und seitdem führst du den Titel Doctor of Ministry. Nach dem Vikariat in Harsum hast du ein Sondervikariat beim Deutschen Evangelischen Kirchentag gemacht und hast in Gifhorn als Pastorin gearbeitet. Von 2013 bis 2019 warst du in der Leitung der ökumenischen Bewegung Kirche Hoch 2 und hast innovative Aufbrüche gefördert in der evangelischen und katholischen Kirche durch deine Publikationen, wissenschaftliche Studien und Vorträge. Neben deiner wissenschaftlichen Arbeit als Honorarprofessorin an der CVM-Hochschule in Kassel in dem Masterstudiengang Transformationsstudien und in deinem Lehrauftrag an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena in dem Studiengang Pioneer Ministry bist du Autorin und Sprecherin. Da kommt so viel zusammen. Du begleitest bis heute als Mitglied des wissenschaftlichen Beirats die Erprobungsräume der EKD, um Transformation innerhalb der Kirche anzustoßen und wissenschaftlich zu begleiten. Und zuletzt hast du eine Monographie herausgebracht, Exnovation und Innovation, Synergie von Ende und Anfang. Das packen wir natürlich in die Shownotes für alle, die sich für dieses Buch interessieren. Und das stellt nämlich das erste Grundlagenwerk in diesem Themenbereich dar. So schön, dass du hier bist, Sandra. Wir stellen allen unseren Gästen zu Beginn ein paar Fragen, um sie ein bisschen besser kennenzulernen. Die würden wir dir auch gerne stellen. Frage Nummer 1. Was begleitet dich gerade so durch den Alltag, also ein Buch, eine Serie, Musik oder ein Podcast? Und warum lässt dich das nicht los?
Oh, das ist eine schöne Frage. Ich bin eigentlich so eine wirkliche Unterhaltungsmaus und lass gerne mich nach so vollen Arbeitstagen nochmal so ein bisschen inspirieren durch irgendwie Netflix oder Musik und so weiter. Jetzt gerade ganz aktuell, und da mache ich mich wahrscheinlich wieder sehr angreifbar, ist es aber eher das lineare Fernsehen, denn im Moment, entgegen des kirchenjahreszeitlichen Kalenders, ist ja der im serienjahreszeitlichen Kalender ja gerade wieder die Zeit des Dschungelcamps. Und ich muss mich hiermit outen, auch ich bin dabei, immer mit so einer gewissen Distanz und so einem Interesse, wie quasi Fernsehlandschaft sich da verändert, und ich glaube, ich gucke da mit so einer ähnlichen, quasi mit einem distanzierten Interesse drauf, wie die Leute, die damals im Dschungelcamp auch den Grimme-Preis gegeben haben. Von daher, für mich ist das im Moment allabendlich ein regelmäßiger Termin, den ich schaue.
Alles gut. Ich habe mal auf der Willow-Bühne bekannt, dass ich den Bergdoktor gucke, und das ist noch viel schlimmer. Von daher alles super.
Und der Bergdoktor war ja auch schon mal beim Dschungelcamp. Von daher, da schließt sich der Kreis.
Genau, ja.
Was geht dir denn durch den Kopf, wenn du Borussia Dortmund hörst?
Ich ahne, in welche Richtung die Frage gehen soll. Aber ich antworte jetzt erstmal ganz aus dem Bauch raus. da geht mir natürlich überhaupt keiner ab, weil ich habe seit Jahren eine Dauerkarte beim VfL Wolfsburg. Ich wohne ja in Hannover und der VfL Wolfsburg ist ja in der Frauensparte seit Jahren schon deutschlandweit sehr, sehr erfolgreich. Und diesen ganzen Weg durfte ich als Fan im Nordblock mit bestreiten. Und ich würde auch nach wie vor sagen, ich bin sonntags häufiger im Fußballstadion als in der Kirche oftmals. Und von daher, mein Herz ist grün-weiß und schlägt für Wolfsburg und nicht für Borussia.
Und wir nehmen diese Staffelfolge auf, wenige Tage vor dem Duell VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga. Aber wir kriegen das hier, glaube ich, trotzdem friedlich zu Ende.
Sowieso musst du wissen, Sandra, dass das Herz von Michael aufgeht, wenn jemand hier so passionierter Fußballfan ist. Weil Kai und ich sind da eher zwei Banausen.
Es ist furchtbar. Es ist schrecklich.
Ja, obwohl ich gestehen muss, also mein großes Interesse gilt wirklich dem Frauenfußball. Und da kann ich weltweit über alle Changes und wer wo in welchen Tabellen ist und Champions League und so weiter. Aber bei den Männern muss ich gestehen, da bin ich wahrscheinlich eher so wie ihr mit so einer entfernten, rudimentären Kenntnislage. Also von daher, ich glaube, ich werde da niemandem gefährlich.
Eine schöne Beschreibung.
Dieses Jahr ist Männerfußball-WM. Kann man schon mal in den Blick fassen. Was ich jetzt von dir als nächstes wissen möchte, Sandra, ist, wenn alles möglich wäre, wie sähe dein nächster Tag aus?
Oh, das kann ich sehr einfach beantworten. Ich würde mir wirklich sehr wünschen, also zu dem Zeitpunkt, wenn wir jetzt die Folge aufnehmen, ist es, wenn ich nach draußen blicke, alles weiß, was mich sehr unter Druck setzt, weil ich habe mich für einen Spendenlauf werben lassen, naiverweise, und werde den Halbmarathon in Berlin laufen,
wow,
Ende März. Und das ist wirklich in diesem Winter keine leichte Sache, dieses Training in der Intensität durchzuhalten, wenn es die ganze Zeit Eis, Regen gibt und Schnee und Temperaturen von minus 10 Grad. Heute steht auch wieder ein Lauf von 10 Kilometern an mit saftiger Geschwindigkeit.
Respekt.
Und ich weiß noch nicht, wie ich das bei der Glätte hinkriegen soll. Von daher, wenn ich mir was wünschen dürfte, morgen vielleicht einfach mal 10 Grad, dass mal alles taut. Da wäre ich sehr, sehr dankbar.
Ich will nicht dauernd querkommentieren, aber es gibt so Krampen unter die Laufschuhe. Die haben wir auch. Damit kann man damit relativ gut klarkommen. Und der Halbmarathon in Berlin ist einer der schönsten Volksläufe in Deutschland. Ist ein super Lauf. Ist traumhaft.
Ja, ich hoffe auch so ein bisschen darauf, dass mich die schöne Kulisse durchträgt, weil an sich bin ich ja jetzt wirklich nicht so eine Sportmaus. Aber für die gute Sache laufe ich auch 21 Kilometer vor schöner Kulisse.
Sag noch, wenn du die Möglichkeit hättest, deinem jüngeren Ich etwas mitzugeben, was würdest du ihm raten?
Ach, weiß ich nicht. Antworte ich vielleicht mal ganz, ganz persönlich. Diese Woche war ja wieder Weltkrebstag. Ich glaube, ich würde meinem jüngeren Ich sagen, dass ich meiner Mutter doller in den Hintern trete, dass sie regelmäßig zur Krebsvorsorge geht.
Mhm. Ja.
Intensiv.
Ja.
Danke.
Ja. Danke. Du hast jetzt eben gesagt, ja, du würdest dich jetzt angreifbar machen mit der Aussage über das Dschungelcamp oder wieder angreifbar machen. Die Hannah Arendt ist jetzt seit 50 Jahren tot. Also letztes Jahr jährte sich ihr Todestag zum 50. Mal. Und ich habe da im Rahmen dessen einen Artikel über sie gelesen. Und da stand, dass sie das Wagnis der Öffentlichkeit anging und dafür geworben hat, dass man sich eben öffentlich positioniert mit allen Vor- und Nachteilen. Und ich denke an die Seenotrettung, für die du dich öffentlich eingesetzt hast. Eben habe ich ja schon mal gesagt mit dem Kirchentag, wo du dann diesen Satz gesagt hast, man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt. Willst du mit uns kurz nochmal dahin zurückgehen? Wie war das für dich damals, in die Öffentlichkeit zu treten und dafür einzutreten?
Ja, für mich war das, ich meine, beim Kirchentag die Abschlusspredigt zu halten, ist ja für Theologinnen und Theologen so ein bisschen das Gefühl eines Nobelpreises. Das ist ja für viele so ein bisschen die Spitze der beruflichen Entwicklung und eine ganz, ganz große Wertschätzung, die ich natürlich auch voller Dankbarkeit und Demut angenommen habe. Und gleichzeitig hat man natürlich auch irgendwie das Gefühl, dass daraus ein gewisser Druck entsteht. Nun, diese 7 Minuten, die man da geschenkt bekommt vor dieser eindrücklichen Kulisse und auch dieser großen Öffentlichkeit, auch nun wirklich gut zu nutzen, weil man genau weiß, sowas bietet sich dir nie wieder. Und ich hatte auch in gewisser Weise so den Eindruck, das ist auch ein Potenzial, Dinge auf eine Art und Weise zu sagen, wie es vielleicht auch so meine Art ist und wo ich denke, dass es vielleicht auch mein Beitrag sein kann für einen Diskurs, wo ich vielleicht in den letzten Jahren bei Kirchentagen, aber auch vielleicht generell im theologischen Diskurs so ein bisschen so eine Positionierung in gewisse Richtungen auch vermisst habe. Und dementsprechend habe ich mich da eben entschieden, das Thema Gnade und das Thema Menschenwürde, das aus dem biblischen Text im Hebräerbrief so rauskam, für mich zu verbinden anhand des sehr, sehr praktischen und zu dem Zeitpunkt eben 2019 gesellschaftlich drängenden Themas der Situation auf dem Mittelmeer. Und muss aber sehr deutlich sagen, ich hatte da wirklich nicht in meinen kühnsten Träumen damit gerechnet, dass einfach so ein Satz zu so einem wirklich potenten Punkt wird, der dann auch ein Marker wird, der fast eine Bewegung auslöst in gewisser Weise oder der vielleicht auch zu so einem kleinsten gemeinsamen Nenner wird, wo sich viele Leute hinter versammeln. Und dementsprechend war ich, muss ich ganz ehrlich sagen, von dieser Resonanz vollkommen überwältigt und also natürlich wirklich dankbar und auch wirklich im Tiefsten auch berührt, wie sehr das auch mit den Menschen in Resonanz gegangen ist. Aber gleichzeitig habe ich da nie mit gerechnet. Und das, was sich dann so entwickelt hat und was dazu geführt hat, dass wir jetzt mittlerweile wirklich Europas größte, also dass wir United for Rescue gründen konnten, dass wir als erstes ein erstes Schiff schicken konnten zur Unterstützung der zivilen Seenotrettung auf dem Mittelmeer und dass wir mittlerweile Europas größtes Bündnis sind zu eben der Unterstützung vieler Organisationen bei dieser Arbeit, damit habe ich nicht gerechnet. Und gleichzeitig, um nochmal auf diesen Anfang zurückzukommen mit Hannah Arendt, sich da in die Öffentlichkeit zu wagen, hat mir auch nochmal was anderes gezeigt, dass so ein bisschen dieses prophetisch sein und vielleicht biblische Linien in ungewohnte Richtungen zu ziehen, das kann auch durchaus schmerzhaft sein. Also seit dem Zeitpunkt steht zum Beispiel mein Wohnort nicht mehr im Internet. Und das hat auch durchaus Gründe. Und die Mails und Briefe, die ich unmittelbar nach dieser Predigt bekommen habe, die wünsche ich meinen schlimmsten Feinden nicht. Und da irgendwie zu sagen, und da stehe ich aber gerne dahinter, weil das mein Beitrag ist, in gewisser Weise für Menschenrechte und für auch Nächstenliebe sich ganz praktisch einzusetzen, das geht halt sehr in so ein privates Invest für mich rein. Und das ist vielleicht was, was man auch nicht sieht, wenn man immer nur von dem Öffentlichen ausgeht. Aber ich habe durchaus da meinen Preis für gezahlt, aber es ist ja auch was Schönes draus geworden.
Hm. Sag ein Wort dazu, also du hast es eben schon kommentiert, dass es jetzt heute europaweit eine der größten Organisationen privat organisiert ist in diesem Bereich. Wie ist da die Lage? Ist da auch weiterhin so ein Bedarf vorhanden wie vor 7 Jahren? Hat sich da was gebessert? Wie schaust du da heute drauf?
Nein, die Lage hat sich natürlich nicht verbessert, weil Deutschland zum Beispiel weiterhin nicht primär in sozusagen Unterstützungsmechanismen oder auch sich in der Rettungsarbeit finanziell mit einbringt, sondern in erster Linie, indem sie die sogenannte libysche Küstenwache finanziert, die im Grunde genommen Menschen, die aus wirklich zum Teil katastrophalen Gründen fliehen müssen, dann wieder quasi in Boote bringt, um sie wieder zurückzubringen, anstelle sie in Seenot zu unterstützen. Von daher springen wir als zivile Seenotrettung in eine Lücke, die europäischen Nationen nach wie vor reißen, weil sie sich nicht an der Seenotrettung beteiligen. Und es ist nach wie vor so, dass Tausende von Menschen sterben vor den Toren Europas. Wenn wir am Mittelmeerstränden Urlaub machen, sind nur wenige hundert Meter vor uns dann Menschen in Seenot, denen nicht geholfen wird, obwohl sie immer wieder Seenotrettungssprüche absetzen, wird da nicht geholfen. Und dementsprechend, wenn wir nicht da sind, dann ertrinken diese Menschen. Und das Einzige, was sich vielleicht so ein bisschen verschoben hat, ist, dass neben der Hauptroute über das zentrale Mittelmeer noch eine weitere Route dazugekommen ist, von der viele Leute gar nichts wissen, nämlich die Fluchtroute über die Kanaren. Also dass Menschen zum Beispiel aus Westsahara, Mauretanien, also diesen Ländern, wenn man jetzt Afrika als Kontinent vor sich hat, sozusagen oben links, also der westliche Teil im Norden, dass Menschen aus diesen Bereichen quasi die noch viel, viel gefährlichere Route wählen, um auf die Kanarischen Inseln zu kommen, also El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote, auch da wieder für uns Urlaubsparadiese. Aber das sind eben im Moment Hauptfluchtrouten und die Schiffe fahren quasi an den Inseln vorbei und werden dann ein paar Monate später irgendwann auf dem US-amerikanischen Ecke dann mit lauter toten Menschen gefunden, weil die halt die Kanaren verfehlen und dann eben ganz, ganz grausam verhungern und verdursten mitten auf dem Ozean irgendwo zwischen Europa und Amerika.
Boah, naja, das ist wirklich ein tragisches Thema. Ja, danke für deinen Einsatz für diese Menschenleben. Ein anderes Thema, was wir mit dir in Verbindung bringen, was nicht in diese existenzielle Richtung geht und dennoch wichtig ist zu besprechen und wo du viel zu sagen hast, ist das Thema Exnovation und Innovation. Ich sag mal so, Leute, die ich kenne, würden sagen, ja, Innovation, das ist mir auf jeden Fall ein Begriff, der ist geläufig, was Neues entwickeln, irgendwie vorwärts gehen, damit kann ich was anfangen. Und sag, innovativ in der Kirchenlandschaft, ist da schon alles ausgereizt oder ist da noch Luft nach oben?
Ja, schöne Frage. Also ich kann vielleicht mal das damit beantworten, indem ich erzähle, wie ich zu dem Themenkomplex gekommen bin. Ich bin ja im Bereich Transformationsbegleitung jetzt schon lange unterwegs, besonders auch im kirchlichen und diakonischen Bereich. Und mein Fokus lag in den letzten Jahren eigentlich immer auf Innovation, wie ja so oft auch landläufig, dass wir uns denken, wenn sich etwas verändert, kommt die Veränderung immer, indem quasi eine neue Innovation additiv dazukommt. So. Und dementsprechend, ich bin halt auch so eine, ich finde Neuerungen toll, ich stehe auf Innovation, das ist so ein bisschen auch so mein Steckenpferd. Und dementsprechend habe ich das auch in den letzten Jahren immer so für mich durchbuchstabiert. Und ich habe aber immer mehr gemerkt, auf egal welcher Ebene, Gemeindeebene, Dekanats- oder Kirchenkreisebene oder sogar Landeskirchenebene, dass es manchmal große Innovationsbestrebungen und Prozesse gab, wo eigentlich alle Ampeln auf grün standen im Hinblick auf die Chancen, dass das wirklich was wird. Da wurde Geld in die Hand genommen, da wurden Menschen für eingestellt, da wurden vielleicht sogar kirchenrechtliche Anpassungen vorgenommen. Also im Grunde genommen alles, wo man jetzt denkt, das könnten Hürden sein, die wurden alle aus dem Weg geräumt. Und dennoch gab es manche Innovationen, die richtig, richtig toll waren, die aber sich trotzdem nicht durchgesetzt haben. Und dadurch, dass sich das immer mehr häufte, habe ich gedacht, Mensch, ich würde gerne mal diesem Muster auf den Grund gehen und versuchen rauszufinden und zu verstehen, was vielleicht der kleinste gemeinsame Nenner bei all diesen Erfahrungen von dem Scheitern von Innovationen ist. Und ich habe relativ schnell herausgefunden, das liegt nicht an dem Unterstützungswillen der Struktur und es liegt auch nicht an der Güte der Innovationen selbst, sondern ich habe dann relativ schnell gemerkt, es liegt einfach schlicht und einfach daran, dass überhaupt kein Platz da war, kein Raum, keine Kapazität, keine Ressource, dass ich die Innovation hätte durchsetzen können. Ich arbeite immer gern mit diesem Bild des Bauchladens. Das ist so ein bisschen so, als wenn man quasi so einen großen Bauchladen vor sich hat mit einem riesen Portfolio an Angebot. Und dann hat man die nächste große Idee für das nächste große Produkt oder Format oder Idee. Und die kann noch so toll sein, wenn kein Platz mehr im Bauchladen ist, wird das nur noch zum Ballast. Und ich habe gerade kirchlicherseits bei uns im Moment den Eindruck, dass neue Ideen, die uns vielleicht weiterbringen könnten in Kirche, durchaus da sind, weil wir ganz, ganz visionäre und tolle Prophetinnen und Propheten in dem Bereich haben, die als Pioniere irgendwie vorangehen. Aber deren Ideen können sich nicht durchsetzen, weil wir grundsätzlich nicht sozusagen offen und frei bleiben. Und das ist fast so ein bisschen so, für mich ist das auch was Geistliches, als wenn quasi Gott uns ständig irgendwelche Geschenke rüberreicht, aber wir haben die Hände schon so voll, dass wir die Geschenke gar nicht annehmen können. Und so bin ich zum Thema Exnovation gekommen, weil ich gedacht habe, es muss doch parallel zu Innovation, wo was Neues hinzukommt, auch irgendein Konzept, eine Theorie, eine Haltung geben, einen Namen für das, dass man vielleicht auch einübt, so wie man Dinge annimmt, auch Dinge vielleicht im Dank wieder zu verabschieden. Und das war mein Zugang zum Thema Exnovation.
Für den, der sich noch nicht damit beschäftigt hat, klingt der Begriff ein bisschen wie ein Wortspiel. Denkt, ah ja, da hat jemand Innovation mal auf den Kopf gedreht und Exnovation gemacht. Können wir ein bisschen genauer hingucken, was bedeutet der Begriff? Vielleicht auch mit ganz weltlichen, säkularen Beispielen, wo man sowas finden kann.
Ja, sehr gerne. Also auch da wieder vielleicht, wo der Begriff herkommt. Wenn wir in die 80er Jahre in die USA gehen, hat Professor John Kimberley damals so im medizinischen und Gesundheitsmanagementbereich unterwegs Krankenhäuser in den USA sich angeguckt und hat festgestellt, die haben alle was gemeinsam. Die haben nämlich alle irgendwo irgendwelche Flure oder Abstellräume, wo irgendein Quatsch rumsteht, wo im Grunde genommen neue Röntgengeräte und sonstige Untersuchungsdinge angeschafft wurden. Aber das Alte wurde nur weggeräumt, aber nicht ausrangiert im ganzen Sinne. Und da wurde immer gesagt, ach, vielleicht brauchen wir das ja nochmal. Ach, das ist ja eigentlich noch gut. Manchmal hing man vielleicht auch emotional dran und hat gesagt, ach, da haben wir mal für die Onkologie einen Spendenlauf gemacht. Dann kann man das Röntgengerät ja auch jetzt nicht einfach so wegschmeißen und so weiter. Und Professor Kimberley hat damals gesagt, dass in den 80er Jahren der größte Hemmschuh für wirklichen Wandel und die Durchsetzung von neuen Innovationen im Krankenhaussegment war, dass die Krankenhäuser sich zugemüllt haben mit altem Schund. Also wo eigentlich klar ist, das ist total outdated, das braucht niemand mehr, aber man hing halt aus verschiedenen Gründen dran. Und dementsprechend hat er gesagt, es bräuchte eigentlich einen Prozess, bei dem man sich ganz strategisch von Dingen verabschiedet, die vorher große Innovationen waren, aber jetzt eben nicht mehr State of the Art sind. Und diesen Prozess hat er als Exnovation bezeichnet. Und somit, Michael, du hast vollkommen recht, das ist eng angelehnt an Innovation. Und schon von Kimberley in den 80er Jahren ist dieses Konzept von Exnovation nicht gedacht als ein für sich stehendes, sag ich jetzt mal, Bar- oder Beendigungstool, sondern immer in großem Zusammenspiel mit Innovation. Man lässt Dinge, damit die Innovationen sich durchsetzen können, und man verabschiedet sich von Innovationen, damit quasi der Raum wieder frei wird, damit wiederum jetzt aktuell Neues sich wieder durchsetzen kann. Also beides ist ganz eng aufeinander bezogen. Und faktisch, das gibt's ja in allen Bereichen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal in einen ganz anderen Bereich gehe, der Bereich Mode zum Beispiel, das kleine Schwarze zum Beispiel von Coco Chanel, die hat damals gesagt, im Grunde genommen, wenn man richtige Eleganz herstellen will, muss man so viel weglassen, dass wirklich nur noch die pure Essenz überbleibt. Dann entsteht Eleganz. Und ich glaube, Exnovation ist so ein bisschen die Chance, den ganz, ganz quasi ermöglichend, so viel Ressourcen freizusetzen, damit quasi der Kern blühen kann und sich von so einer Patina an sinnlos Angehafteten zu verabschieden. Und somit Innovation und Exnovation sind so ein bisschen wie Geschwister, die hängen beide zusammen.
Wenn ich dir zuhöre, denke ich, ja, jawohl, alles raus hier, so den Kleiderschrank ausrümpeln. Aber jetzt spreche ich mal für all die, die das hören und sagen würden, ja, also um in diesem Bild der Klamotten zu bleiben, diesen Pullover habe ich seit 10 Jahren nicht mehr angezogen, das stimmt. Aber ich habe da so viele gute Erinnerungen dran und ich weiß noch, wie der damals so gut aussah an mir und die Erinnerungen, die ich damit verbinde. Und das wiederum kann ich mir, also kenne ich aus dem gemeindlichen Kontext auch, dass Menschen sagen, ja, aber so haben wir es schon immer gemacht. Das ist wahrscheinlich so das klassische Gegenargument für Exnovation. Nimmst du das auch so wahr und wie reagierst du auf diese emotionale Bindung an Vorhandenes, was aber irgendwie nicht mehr so sinnvoll erscheint?
Ja, nehme ich total so wahr und nehme ich auch ernst. Also es ist mir auch immer wichtig, wenn ich jetzt so Vorträge halte oder Seminare gebe, dass ich den Menschen auch vorher sage, bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe hier jetzt nicht einfach so 9-mal klug die richtige Antwort und jetzt stellen Sie sich mal nicht so an, setzen Sie es einfach um. Ich weiß ja, wie schwer es ist. Und deswegen war es auch so, als ich mich daran gemacht habe, eben dieses von euch ja gerade schon angedeutete Buch zu schreiben, Innovation und Exnovation, habe ich mich zusammengetan mit Gudrun Töpfer, einer Unternehmensberaterin, die von ihrem wissenschaftlichen Hintergrund Wirtschaftspsychologin ist. Weil mir eben total klar war, dass der größte Hemmschuh bei diesen Sachen gar nicht mal unbedingt einfach das Wollen ist, sondern irgendwie auch das Können. Also wir sind da ja auch als Menschen irgendwie so in uns gefangen und haben dann auch so eine gewisse Lethargie und hängen so sehr an unseren Gewohnheiten. Du hast es gerade gesagt, Benny, also ne, da haben wir immer schon so gemacht. Und um das eben auch ernst zu nehmen und um eben auch diese Herausforderungen und Schwierigkeiten ernst zu nehmen, habe ich eben deswegen bewusst mit einer Wirtschaftspsychologin zusammengearbeitet, um diese Themen zu bearbeiten. Und dabei stellt sich raus, das ist ja auch ähnlich wie bei Innovation, da sind die beiden ja auch in gewisser Weise Geschwister, es ist nur halt dann wechselseitig, dass das, was uns vielleicht manchmal diesen Wandel dann schwerfallen lässt und eben besonders auch das Loslassen schwerfallen lässt, eben ganz oft auch ganz individualpsychologische Sachen. Ich sag mal ein Beispiel. Ein Thema, was dabei total reinspielt, ist zum Beispiel Verlustaversion. Verlustaversion, das bedeutet, dass ich das Gefühl habe, und das ist in uns allen grundgelegt, dass etwas, was ich verliere, immer viel schwerer wiegt als ein gleichwertiger Gewinn. Also faktisch, wenn ich jetzt quasi aus der Tür gehe und einen 10-Euro-Schein verliere, ärgere ich mich 10-mal mehr über den verlorenen 10-Euro-Schein, als wenn ich ihn jetzt finden würde. Und ich glaube, dadurch, dass das in uns so grund angelegt ist, dass wir Dinge, in die wir sozusagen schon mal rein investiert haben, dann nicht loslassen wollen, hängt halt die ganze Exnovation dann natürlich auch an sehr individualpsychologischen Sachen. Und somit, ich kann das total nachvollziehen, dass wir emotional ja auch an Dinge gebunden sind, wo wir denken, ach, aber es ist doch Tradition, ach, es ist so liebgewonnen und gewohnt. Nur gleichzeitig ist es halt brandgefährlich, wenn wir sozusagen unsere sehr persönlichen, individuellen Schwierigkeiten mit dem Loslassen übertragen auf strukturelle Entscheidungen, die vielleicht gesamtkirchlich sind, wo wir uns dann einfach ins Knie schießen, an den Stellen nicht strategisch entschieden zu haben, sondern auf so einer sehr individualpsychologischen und lethargischen Ebene so, ach, es ist mir halt schwer gefallen, einfach etwas zu beenden oder loszulassen. Aus noch so verständlichen Gründen, aber wir zahlen dann quasi langfristig die Rechnung durch den Ballast.
Und welche Erkenntnisse hast du jetzt für uns, wie wir das überwunden bekommen? Also sowohl jetzt, also, oder ganz konkret für die Gemeinden, dass wir da Dinge beenden, ohne dass wir emotional da komplett dran verzweifeln, weil wir es ja verlieren. Und selbst wenn wir was Gleichwertiges gewinnen könnten, aber da ja auch noch die Frage ist, ist das was Gleichwertiges? Wird das überhaupt was? Das ist ja die Gefahr in Anführungszeichen von Innovation, dass wir ja noch gar nicht die Garantie haben, dass das irgendwie was werden könnte. Wie gehen wir das an?
Ja, das ist ja immer so ein bisschen die Schwierigkeit mit dem gelobten Land, ne? Es kann ja noch so schön als Ziel wirken. Ich muss in gewisser Weise, um dahin zu kommen und um durch den reißenden Jordan zu kommen, in gewisser Weise mein bisheriges Geländer loslassen und mich wagen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen gerade das Problem. Aber deswegen war es mir wichtig, Stichwort sozusagen gelobtes Land und die Herausforderung des Loslassens. Das müssen wir stärker zusammendenken. Und ich habe im Moment den Eindruck, dass zum Beispiel unausweichliche kirchenstrukturelle Veränderungen oder auch finanzielle Einsparungen immer wahrgenommen, rezipiert und geframed werden als quasi notwendige Einsparungen oder notwendige Fusionen. Und da wird aber selten die Verbindung gezogen, sozusagen auf was hin. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man mit Gruppen exnovierend zu Themen arbeitet, wo man quasi Ressourcen wieder neu freisetzen möchte. Denn das ist ja das Ziel. Man spart ja nicht, weil das Sparen so schön ist, sondern man möchte Ressourcen freisetzen, damit Neues entstehen kann, damit wir wieder Freiräume und Puste und finanziell, quasi personell und kognitiv wieder neue Räume haben, damit wir lustvoll Kirche neu leben und gestalten können. Je stärker die Verbindung hergestellt wird, umso mehr sind die Menschen auch bereit, sich von Dingen zu trennen, an denen vielleicht auch vorher ihr Herz hängen. Weil sie dann auch stärker reflektieren, was vielleicht auch gar nicht mehr so wirklich segensreich ist, was vielleicht Gewohnheit ist, aber gar nicht mehr so wirklich segensreich im Hinblick auf das, was entstehen soll. Und für mich ist ein praktischer Schritt, wie das gut gelingen kann, auch wirklich einfach immer wieder die Frage, wozu sind wir eigentlich als Christinnen und Christen am Ort oder vielleicht auch als Gemeinde da? Weil ich habe ganz oft den Eindruck, wir haben kirchlicherseits in unserer Praxis immer den Eindruck, wir müssten das Bestehende fortsetzen Und ich mache mich da gar nicht drüber lustig, weil in der Zeit, als ich Gemeindepastorin in Gifhorn war, wir haben es ja gerade bei der Vorstellung nochmal gehört, da haben wir vom Gemeindefest immer den Flyer des letzten Jahres genommen und haben einfach das Datum ausgetauscht. Und ich glaube, in Zeiten wie heute geht diese Form der quasi linearen Weiterführung und Perpetuierung bestehender Formen und Formate nicht mehr. Und ehrlich gesagt, ich habe auch mit viel zu vielen Pionierinnen und Pionieren zu tun, die einfach Lust haben, Kirche und Christsein nochmal auf eine ganz andere und lebendige und vielleicht auch nachhaltige und zukunftsweisende Art und Weise zu gestalten. Aber die können sich oftmals nicht durchsetzen, weil bei allen der Bauchladen schon voll ist. Und ich glaube, je stärker man die Verbindung zwischen der Entlastung und den Potenzialen herstellt zu dem, was man dann selber loslässt, dann fällt das Loslassen entsprechend viel, viel leichter.
Als ich junger Pfarrer war, haben wir dieses Thema durchgespielt an solchen Dingen wie: Der Kreis junger Mütter existiert seit 30 Jahren. Es sind dieselben jungen Mütter, die dort im Kreis zusammenkommen. Und es ist eigentlich sehr mühsam. Sollten wir mal überlegen, ob dessen Zeit vielleicht vorbei ist und diese Frauen was Neues anfangen können. Heute, wenn wir die gleiche Frage stellen, sprechen wir über die Existenz von Kirchengemeinden, über die Fusion ganzer Dekanate hier in Bayern. Das heißt sozusagen, die Risikoscheu bezieht sich auf eine ganz andere Größenordnung. Wo würdest du sehen, ist hier die Chance im Lassen auch das Neue zu entdecken für ein ganz normales Mitglied eines Kirchenvorstands in Oberfranken oder im hannoverschen Raum?
Ja, danke, super gute Frage. Und ich gebe dir natürlich vollkommen recht, dass vielleicht durch einfach die Situation, wie sie sich jetzt gerade darstellt, das einfach auf einem anderen Level akut und dringend ist und dementsprechend der Exnovationsdruck eben auch auf höheren kirchenleitenden Ebenen wie Kirchenkreis oder Landeskirchenebene oder vielleicht sogar EKD-Ebene natürlich viel größer noch gegeben ist als in den letzten Jahren. Nur gleichzeitig würde ich sagen, obwohl es so ist, ist Exnovation trotzdem auch etwas, was uns alle angeht. Weil ich höre immer wieder von Menschen, wenn ich Seminare gebe zu dem Thema, ja, dann soll der Herr Bischof doch mal entscheiden. Oder die Synode möge doch bitte das und das durchsetzen. Wir würden ja gern, aber die wollen ja nicht. Und wenn ich mit exakt den gleichen Gremien zusammensitze, mit Bischofsräten oder Synoden, sagen die, oh, wir würden ja total gern, aber wir kriegen das in den Gemeinden nicht durch. Die halten alle an ihrem Kirchturm fest. Und ich habe den Eindruck, dass gerade bei der Exnovationsthematik, weil die eben individualpsychologisch so eine Herausforderung ist, wie wir ja gerade schon besprochen haben, ist es total wichtig, dass wir natürlich Menschen in Leitung und in Verantwortung verhaften und sagen, das ist jetzt euer Job und bitte geht da mutig voran und trefft wirklich auch unbequeme Entscheidungen. Und gleichzeitig immer auch selber in den ganz kleinen Schritten genau das einzuüben. Und mein schönes Beispiel ist zum Beispiel aus der Kirchengemeinde Ilnau-Ephretikon in der Schweiz. Die haben zum Beispiel mal vor ein paar Jahren für ihre Gemeindearbeit sich vorgenommen, sie machen mal ein Exnovationsjahr. Und die haben das ganz konsequent auf Gemeindeebene auch gemacht. Und zwar bis hin in alle einzelnen Kreise. Da haben nämlich die so beschlossen, dass quasi jeder einzelne Kreis, der Chor, die Kindergruppe, eben auch die Müttergruppe, sich mal hinsetzt und sagt, okay, rückblickend auf die letzten Jahre und auf jetzt gerade. Was läuft gut? Was können wir verändern? An welchen Stellen können wir Dinge vielleicht auch anpassen? Und in dieser Chance der sehr, sehr ehrlichen Selbstanamnese haben die sich dann zum Beispiel von der Skifreizeit verabschiedet, die seit Jahren stattgefunden hat. Die war auch nett, aber irgendwie hat man festgestellt, das ist wirklich nichts mehr, was so wirklich was austrägt. Und durch diese frei werdenden Ressourcen hatten dann auf einmal alle viel mehr Lust, über Neues nachzudenken, weil eben der Kalender da nicht so voll war und weil man eben nochmal finanziell, personell und kognitiv ganz andere Freiräume hatte, die man gestalten konnte als Gemeinde am Ort. Und das Tolle ist, die haben das halt nicht nur einmal gemacht, sondern die haben sich das selber vorgenommen, dass es zum einen in den Kreisen immer einmal im Jahr die Aufgabe gibt, dass sie das immer wieder drauf, dass sie immer wieder kritisch drauf gucken und iterativ sich eben dadurch prüfen. Und dadurch ist es dann auch schon nicht mehr so schmerzhaft, weil das schon zu einer Art Ritual und Haltung geworden ist. Und gleichzeitig, und das finde ich am allerbesten, und das kann ich auch Hörerinnen und Hörern mal vorschlagen, das einzuüben, weil ich habe mir das schon sehr abgeguckt. Die haben gesagt, wenn wir mit einer neuen Idee um die Ecke kommen, mit einem neuen Format, einem neuen Angebot, einem neuen Kreis oder so, dann machen wir das erstmal als Staffel. Wir sagen, das findet jetzt erstmal 5, 6 Mal statt. Und die 6. Sitzung, das 6. Treffen, nutzen wir gemeinsam, um drauf zu gucken und gemeinsam zu schauen, wie fanden wir das? Soll das weitergehen? Wenn ja, wie? Was müsste man vielleicht noch verändern? Wen könnte man noch mit einladen? Das sind ja auch alles missionarische Chancen. Diese Form von Qualitätsmanagement haben wir ja gemeintlich ganz selten, dass man wirklich mal ganz kritisch drauf guckt, im liebevollen Sinne kritisch. Aber die haben eben dann auch immer den Punkt gehabt zu sagen, oder wollen wir es im Dank verabschieden? War es einfach segensreich, zurückblickend auf die letzten 5 Termine, aber es reicht jetzt auch. Und ich glaube, diesen, sag ich mal, liebevollen Mindesthaltbarkeitssticker ab und an mal wo drauf zu bappen und sich vorzunehmen, Dinge nicht immer für die Ewigkeit zu planen, sondern mit diesem Mindesthaltbarkeitssticker. Das habe ich mir abgeguckt und Jonas Göbel nennt das ja Netflixisierung. Das finde ich ganz schönen Ausdruck. Also, dass man sich vornimmt, von vornherein Dinge eher in Staffeln zu denken und nicht gleich für die Ewigkeit. Für die Ewigkeit ist der Herr Jesus zuständig und wir fahren immer kirchlich und gemeindlich erstmal auf Sicht. Erstmal nur so im Kalender quartalsweise, würde ich sagen.
Ich habe jetzt vor Augen, dass es wahrscheinlich eine Vision braucht, um den Mehrwert davon zu sehen, dass man Exnovation betreibt. Aber das Gleiche gilt ja auch für die Innovation. Also meine Frage an dich ist, was sagst du Gemeinden, warum sie das überhaupt machen sollten? Also man kann ja sagen, okay, unsere Gemeinde sieht jetzt so aus. Dann sagt man, ja, ihr habt da viel, was nicht gut läuft. Das könnte weg. Ja, warum denn? Ja, dann habt ihr Platz, um Neues zu machen. Ja, aber warum sollten wir denn Neues machen wollen? Ja, und dann brauchst du aus meiner Sicht eine Vision, damit Menschen sehen, aha, vielleicht so sind wir gerade, da könnten wir hin oder wir könnten so sein, sind aber nicht so. Wie gehst du damit um? Was sagst du diesen Menschen?
Ja, da stecken für mich 2 Sachen drin. Also zu dem Thema der sozusagen Leitvision, sowohl für Innovation als auch für Exnovation oder man könnte auch sagen so ein Narrativ, so ein Bild, was man als Zielbild hat. Da würde ich halt so sagen, das ist doch auch armselig, dass wir das jetzt schon fast als Herausforderung sehen, weil wir sind die Religion, die zentral sich dreht um die Geschichte von Tod und Auferstehung. Also wenn nicht wir, wer dann? Also dass das Deutsche Rote Kreuz gerade einfach kalte Füße kriegt, weil sie keine quasi Ehrenamtlichen mehr kriegen, weil einfach ehrenamtliches Engagement in der Krise ist, das kann ich beim Roten Kreuz verstehen. Nur wir haben ja in unserer DNA und Theologie grundlegend nochmal ganz anders Narrative, die uns sozusagen über den Karfreitag hinaus auf etwas hoffen lassen. Und das leben wir jedes Jahr durch. Und das, was wir sozusagen kirchenjahreszeitlich durchleben, habe ich aber den Eindruck, trauen wir uns in der Praxis nicht. Weder im Großen noch im Kleinen. Und da würde ich sagen, das ist auch dann ein geistlicher Prozess. Also mit Gemeinden da nochmal anders zu arbeiten. Wo sind da welche Ängste und welche Widerstände und wie lässt sich das auflösen? Da haben wir biblisch ganz, ganz viele Bilder, die man dafür nutzen kann, um eben in dem Bild, was ich gerade hatte, mit dem man lässt das Geländer los, da liefert uns die Bibel auf der anderen Seite neues Geländer, das wir uns in gewisser Weise festhalten können. Oder auch Altes Testament oder auch Neues, das ist ja in beiden, aber der Begriff der Läuterung. Also, ne, dass man nochmal neu den Mut hat, etwas, was quasi Teil von Tradition geworden ist, auch so kritisch anzugucken, dass man mal das wirklich wieder bis auf den Kern zurückpoliert, um eben das Eigentliche wieder zum Glänzen zu bringen. Das sind ja Prozesse, die kirchlicherseits derzeit total notwendig sind, um auch wieder deutlicher unser christliches Profil rauszupolieren, sage ich jetzt mal. Aber fürs Polieren müssen wir auch wirklich die große Wurzelbürste mal rausholen. Und ich glaube, wir haben halt einfach Angst, anzufangen. So. Also somit das zum Thema Leitnarrative, die haben wir eigentlich theologisch und biblisch. Und das Zweite, du hast jetzt ja gefragt, wie ich sozusagen diesen Narrativ herstellen kann oder diese Vision herstellen kann. Und ich glaube, eine wichtige Erkenntnis, die ich gewonnen habe, ist, ich kann die nicht herstellen, Aber ich kann mit Gruppen arbeiten, dass die sich das herstellen können. Dass die gemeinsam sich auf eine Sache einigen können, die für sie Resonanz und Relevanz hat. Und ich kann mal kurz einen Werbeblock einflechten, weil wer jetzt vielleicht zuhört und denkt, okay, die Theorie, ich habe es jetzt verstanden, klingt ja sehr nett, aber wie setze ich das jetzt in die Praxis um? Da ist es ja schon so, dass wir MIDI-seitig, also vor der Arbeitsstelle, bei der ich tätig bin in Berlin, dass wir uns genau darum gekümmert haben und eine Toolbox entwickelt haben mit Praxismethoden zum Thema Exnovation. Und das Spannende ist, deine Frage ist da grundgelegt, weil wir haben nämlich gemerkt, was sind sozusagen die Hauptprobleme, die Leute haben, wenn sie Exnovation umsetzen wollen? Was sind sozusagen die drei großen Felder, wo man sagt, oh Gott, da will ich ja gar nicht erst anfangen. Das ist mir viel zu konfliktbehaftet oder zu schwierig. Und wir haben herausgefunden, dass deine Frage ist der erste Punkt. Wie kann ich überhaupt mit Menschen in Gremien auf eine gemeinsame Basis kommen, das Thema überhaupt besprechbar zu machen? Denn das kennen wir ja wahrscheinlich alle von uns, dass es manche Kreise oder Gruppen gibt, wo die eine Person sagt, boah, ich möchte die und die Sache wirklich echt mal hinter uns lassen, den Zopf sollten wir echt abschneiden. Und direkt daneben sitzt Frau Müller, die sagt nur über meine Leiche. Wenn wir damit aufhören, dann bin ich weg. Und somit eine vertrauensvolle Umgebung herzustellen, um sich überhaupt über diese Themen austauschen zu können. Das ist die erste große Herausforderung bei Fragen von Exnovation. Somit, das ist ein großer Themenkomplex. Methoden, um überhaupt ein Thema besprechbar zu machen, ohne dass irgendwelche Leute wutschnaubend den Raum verlassen oder Tränen weichen. Das zweite ist, wenn die Bereitschaft da ist und die Einsicht, okay, es muss sich jetzt was ändern, wir müssen uns vielleicht von manchen Dingen verabschieden, egal wie schmerzhaft es ist, ist die zweite große Herausforderung, wie einigen wir uns darauf, nach welchen Entscheidungskriterien wir das eine behalten und das andere gehen lassen. Und somit haben wir Kriterien gesammelt, die genau da ansetzen, die Entscheidungsprozesse einleiten, die Priorisierungen leichter machen und die das auch gut besprechbar und kommunizierbar machen, auch im weiteren Rahmen. Und der dritte große Schritt, den wir damals als Herausforderungsfeld aufgetan haben und wo wir Methoden für gesammelt haben, ist der Teil, aber wie geht das dann praktisch? Wenn quasi alle Bereitschaft da ist, wie konzipiere ich einen Prozess, der wirklich das Loslassen, das Beenden, das Verlernen wirklich im Fokus hat? Und da haben wir zum Beispiel gemerkt, da gibt es natürlich einfach ganz normale Tools, die man aus dem Methodenkoffer oder aus Interventionen kennt für Workshops und so weiter. Aber an manchen Stellen braucht es auch andere Dinge, die zum Beispiel das auch nochmal anders ernst nehmen als Trauerprozess. Und da auch wieder, also wir sind ja als Kirche eigentlich darin geübt, Menschen in Trauer- und Abschiedsprozessen zu begleiten. Und dementsprechend haben wir für diesen dritten Teil uns bemüht, Methoden ganz, ganz praxisorientiert zu sammeln, die Menschen genau diesen Schritt des Trauerns und Abschiednehmens auch als in Form von Ritualen zu erleichtern. Das heißt, ganz konkret, neben vielen ganz praktischen Methoden haben wir auch eine liturgische Schreibwerkstatt gemacht und haben mal wirklich einfach Texte gesammelt, die zum Beispiel als Gebetstexte, als Segenstexte, als Gottesdienstentwürfe, als Andachten für Kirchengemeinden oder Kirchenkreise, für Verabschiedungen von Gebäuden, für den Abschied von Stellen, also in all diesen Übergangsprozessen, die uns eben auch geistlich unterstützen und da eben eine Struktur bieten. Und da gibt es ja schon viel Material, das haben wir von allen Seiten zusammengesammelt und eben im Rahmen dieser Schreibwerkstatt auch nochmal erweitert. Und insgesamt sind jetzt in dieser Methodenbox 70 Methoden zusammengekommen, die eben Einzelpersonen, aber auch Gruppen darin unterstützen sollen, in diesen Transformationsprozessen eben Exnovationen anzuschieben. Und das findet man unter www.exmove.de, exmove.de. Kann ja vielleicht auch in die Shownotes. Das haben wir von MIDI zur Verfügung gestellt und einen kleinen Teil kann man sogar ganz kostenlos runterladen und sofort anfangen.
Mir gefällt sehr gut an dem ganzen Gespräch und an der Art, wie du das Thema Exnovation uns hier auch präsentierst, dass es ganz viel zu tun hat mit gemeinsamem Vorgehen, mit Kultur einer Gemeinde, mit Haltungen, mit Wegen, die man gehen kann. Und ihr sagt nicht, also das kann weg und das kann weg und das muss unbedingt bleiben. Also es ist eher sozusagen auf der Ebene eines Miteinanders und eines Vorgehens als einer materialen Bestimmung. Wir finden ja das und das in der Kirche sowieso ganz doof und es kann eigentlich weg. Von daher ist meine Frage jetzt ein bisschen harakiri. Gibt es denn was, was weg kann in der Kirche? Gibt es sozusagen Kandidaten, die auf der Top-Liste für Exnovation stünden? Oder ist das genau die falsche Frage?
Ja, ich glaube, das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung wie meine Antwort gerade auf Benny, dass ich natürlich weder die Zielbilder und Visionen vorgeben kann, noch kann ich jetzt konkrete Vorschläge machen, was weggelassen werden kann. Aber ich merke halt immer mehr, wenn ich von Menschen jetzt höre, die zum Beispiel mit unserem Material arbeiten oder eben auch größeren Exnovationsprozessen, dass das für die halt wirklich in gewisser Weise augenöffnend ist. Je klarer ich für mich weiß, wozu ich als Christin und Christ am Ort oder auch als christliche Gemeinschaft und Gemeinde berufen bin und was sozusagen mein Beitrag sein kann am Ort, ist mir viel, viel klarer, was es noch neu dazu braucht und was eher für mich ein Ballast ist. Und ich glaube, somit das, was ich da eher teilen würde, ist nicht sozusagen die konkreten Ideen der einzelnen Leute am Ort, weil das ist an jedem Ort unterschiedlich und sehr, sehr kontextabhängig. Aber was man wirklich weitergeben kann als ein Feld, wo wirklich auch eine Hebelwirkung erzeugt werden kann, ist einfach, sich noch mal stärker damit auseinanderzusetzen, wozu bin ich eigentlich da am Ort. Und dann wird einem, also es fällt einem dann oft wie Schuppen von den Augen, dass man merkt, an vielen Stellen haben wir vieles mit uns einfach herumgeschleppt im Laufe der Zeit, was aber jetzt eigentlich uns eher zum Ballast geworden ist und uns nicht mehr weiterhilft. Und andersrum gibt es natürlich auch gewisse Dinge, die man sagen könnte, um einfach mal eine Richtung vorzugeben. Also wenn man jetzt in andere europäische Länder guckt, die uns vielleicht im Abbruch kirchlicherseits und besonders kirchlicher Strukturen, sag ich jetzt mal, also wo Volkskirche einfach schon viel stärker gegen die Wand gefahren ist, wie jetzt Großbritannien zum Beispiel oder eben auch die Niederlande, da kann man natürlich auch schon eine Ahnung davon bekommen, an welchen Punkten es sich vielleicht bei uns auch entzünden könnte und was vielleicht auch Schritte sein können. Aber nochmal, ich zeichne immer ungerne die riesengroßen Bilder, weil ich glaube, das Üben im ganz Kleinen kann schon hilfreich sein. Ich sage zu den Leuten zum Beispiel, gucken Sie mal einfach in Ihren Kalender, was sind vollkommen sinnbefreite, regelmäßige Termine, die Ihnen Outlook jede Woche neu in den Kalender spült, und gucken Sie da mal mit Ihrem Team kritisch drauf. Das sind schon ganz, ganz kleine Schritte, wo wir aber stärker einüben können, das quasi loslassen und Freiräume schaffen, um quasi neu kirchenentwicklerisch tätig zu sein, dass das eben zusammenhängt. Im ganz normalen Alltag.
Nur müssen wir dafür dann auch wieder Zeiten freiräumen, wann wir darüber reden und nachdenken können. Da fängt es ja dann schon an. Aber vielen, vielen Dank fürs Mitnehmen. Ich glaube, wir könnten jetzt hier noch eine ganze Weile weiterreden und weiter darüber nachdenken, was das konkret heißt, auch weil wir alle unterschiedliche konkrete Situationen vor Augen haben. Ich bin auch gespannt, was bei euch Hörenden da jetzt angekommen ist und was das bei euch auslöst. Nehmt uns da gerne mit. Vorher schlagen wir jetzt aber unser Erkenntnistagebuch auf. Das ist hier bei uns Tradition. Wir schlagen am Ende das Erkenntnistagebuch auf und halten so eine Sache fest, die wir gerade aus dem Moment des Gespräches jetzt mitnehmen. Benny, was nimmst du mit? Was schreibst du auf?
Ich schreibe mir auf, dass Exnovation das Ziel hat, neue Räume zur Gestaltung zu schaffen. Dass es abseits dieser kirchenleitenden Haltung ist, ja, wir haben weniger Geld, also müssen wir einsparen, das streichen wir jetzt und das war's jetzt, sondern es geht um Gestaltung, es geht darum, eine Vision zu haben für die Zukunft und zu schauen, okay, wie kommen wir dahin und was hilft uns dabei und was können wir im Frieden, vielleicht auch mit ein bisschen Trauer, aber im Frieden zur Seite legen. Das schreibe ich auf. Michael, was schreibst du auf?
Eine ganze Menge. Also mich hat manches sehr, sehr nochmal angeregt, über Dinge nachzudenken. Vor allen Dingen dieser Gedanke der Verlustaversion. Weil das in den ganzen Debatten, die wir hier auch in Bayern haben, in den Gemeinden und Dekanaten, eine Riesenrolle spielt. Man spürt die Angst vor dem, was da kommt und das Festhalten an dem, was ist. Und das ist ja, und das finde ich wichtig, das haben wir, glaube ich, heute auch gehört, ist ja nichts Bösartiges, sondern damit müssen wir lernen, umzugehen und zu gucken, wo entsteht die Freiheit sich von Dingen zu lösen, die ihre Zeit hatten und die wir dankbar und traurig, aber doch verabschieden? Und wie entsteht der Mut, das neue Land zu erobern, das vor uns liegt? Und da ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, über diesen Aspekt der Verlustaversion nachzudenken.
Kaya, was schreibst du auf?
Ich hatte auch ein dickes Ausrufezeichen an der Verlustaversion, weil mir das auch gerade nochmal Dinge neu erschlossen hat, dass etwas zu verlieren viel schwerer wiegt, als das Gleiche zu bekommen. Das bringt mir auch gerade ganz viel Verständnis nochmal ein für eigene Situationen und die von anderen. Und auch nochmal die Rückerinnerung daran, dass wir, wenn wir klar haben, wofür wir da sind, dass dann der Rest sehr viel leichter fällt und es darauf ankommt, dass wir da hinein investieren, in dieses Klarbekommen, wer sind wir hier vor Ort als Kirchengemeinde, als Christinnen und Christen, als wo wir unterwegs sind in den ganz unterschiedlichen Kontexten, warum sind wir genau da und daraus dann die weiteren Schlüsse zu ziehen und dass es sich lohnt, sich dafür die Zeit zu nehmen, auch wenn manchmal die Frage ist, woher diese Zeit zu nehmen ist. Aber da muss man dann irgendwas streichen. Exnovation, genau. Wie ist das für euch, die ihr uns zuhört? Was habt ihr mitgenommen? Teilt es uns gerne mit. Ihr erreicht uns unter praktisch-theologisch-kirche.de. Wenn ihr das jetzt hörenswert fandet, erzählt gerne anderen davon, damit die auch lernen, dass Exnovation und Innovation eng zusammenhängt. Und wenn ihr denkt, oh, es war ein gutes Thema, aber das und das könnten sie mal besser machen, dann teilt uns das gerne mit, damit wir dazu lernen und wirklich auch besser werden. Ja, und wenn ihr jetzt noch mehr wissen wollt, dann geht ihr jetzt in den Buchhandel eures Vertrauens, kauft zum einen Exnovation und Innovation und zum anderen die guten Bücher, die jetzt gerade frisch auf den Markt gekommen sind, herausgegeben von Patrick Tortieras, Michael Herbst. Einmal, das haben wir schon ein paar Mal beworben, als Kirche aufblühen und zusammenwachsen. Und jetzt noch frisch dabei blühen lassen, wie Gemeinde vor Ort gedeihen kann. Also der Einkauf lohnt sich. Da könnt ihr gleich bei mehreren Sachen zuschlagen. Dann bleibt mir jetzt an dieser Stelle, dir, Sandra, ganz herzlich Danke zu sagen. Danke für deine Zeit. Danke, dass du uns mitgenommen hast in diese spannende Denkwelt und in den Zusammenhang zwischen Exnovation und Innovation, dass du uns Dinge aufgeschlüsselt hast. Ja. Es war bereichernd und wir sind dankbar, dass du dabei warst.
Merci vielmals für die Einladung. Hat mich total gefreut. Und ich bin ja schon lange treue Hörerin dieses Podcasts. Und jetzt mal selber so ein bisschen mein Leidenschaftsthema einbringen zu können, war ein Riesengeschenk. Ich danke euch.
Danke. Dann auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns drauf.
Ciao.